Herzlich willkommen zu Life After Art School, einem Podcast der Hamburg Open Online University in Kooperation der Hochschule für Musik und Theater und der Hochschule für Bildende Künste Hamburg. Mein Name ist Cornelius Puschke. Ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Nora Sternfeld und Anne Meerpohl. Und heute bin ich hier gemeinsam mit Anne. Hey Anne.
Na? Hallo, wie geht's dir?
Ganz gut. Ich bin gespannt auf unser Gespräch gleich und bin schon richtig gespannt, was du so gleich erzählst bei der Vorstellung unserer Gästin.
Oha, ja, also und zwar sitzen wir hier nämlich gerade mit Badrié Vanli und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
Genau, Badrié, wir haben gerade schon im Vorgespräch kurz festgestellt, wir kennen uns aus dem Studium an der HFBK Hamburg, an der Hochschule für Bildende Künste. Und genau, Badrié, du hast da studiert. Aber wie wir in diesem Podcast schon mehrfach festgestellt haben, sind Lebenswege ja oft verschlungen und interdisziplinär, gerade in diesem künstlerischen Feld. Und das ist auch bei dir der Fall. Mhm. Du hast nämlich nach der Schule erst eine Schauspielausbildung an der Freien Schauspielschule Hamburg absolviert.
Ja, richtig.
Das wusste ich nicht bis dato. Super spannend. Dann bist du aber zum Kunststudium an der HFBK übergegangen, hast dort deinen Bachelor abgeschlossen und dann auch noch einen Master im Lehramt mit Zusatzfach Deutsch. Dann nach dem Studium hast du ein Referendariat abgeschlossen und arbeitest aktuell in Hamburg als Lehrerin für Kunst und Deutsch.
Genau.
Dabei arbeitest du aber auch parallel als Künstlerin, hast beispielsweise aktuell eine Ausstellung in der Galerie 23 in Wilhelmsburg.
Ja.
Neben all diesen Dingen bist du während des Studiums auch schon Mutter geworden, was du auch teilweise in deiner künstlerischen Arbeit verhandelst. Das fände ich auch spannend, da heute drauf zu sprechen zu kommen. Deswegen können wir vielleicht auch ein bisschen schon damit einsteigen. Und zwar habe ich mir eine Zeichnung von dir angeschaut, eine Skizze oder so eine schematische Zeichnung. In der stellst du die Frage, what does my art need? What do my children need? Und die Antwort ist time, love, Passion. Und darunter schreibst du dann How to Split Myself. Und vielleicht könnten wir genau damit starten, mit dieser Zeichnung und diesen Schlagworten Time, Love, Passion. Ja, wie splittest du dich denn? Wie zerteilst du dich? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Ja, also es ist ja schön, dass das jetzt ausgerechnet zum Zeitpunkt des Podcasts eine Ausstellung von mir läuft oder von mir und noch drei KollegInnen oder FreundInnen. Das hat auch lange Zeit nicht stattgefunden, ehrlich gesagt. Weil dieses Spannungsfeld sofort aufgegangen ist, als ich Mutter wurde. Und ich habe ja an der HFBK angefangen zu studieren. Da war ich, also das war eher so, ich hatte die Schauspielausbildung fast fertig, ich war kurz vor meiner Abschlussprüfung und habe dann überlegt, oh Gott, ich bin jetzt erst 21, ich möchte aber noch im Kokon einer Institution weiter irgendwas lernen oder mich genau in diesem geschützten Raum ausprobieren und bewegen und habe dann überlegt, ah ja, okay, worauf habe ich Lust, was will ich studieren? Kunst klingt irgendwie gut und habe mich dann dort beworben und habe da schon in der Mappe, also konnte mich da schon nicht entscheiden, ob ich Lehramt studieren will oder freie Kunst. Und natürlich klang freie Kunst irgendwie nach mehr Risiko. Und das hat mich auch gereizt. Trotzdem bin ich eine sehr sicherheitsbedürftige Person und habe dann in meine Mappe vorne einen Zettel gelegt, habe der Kommission geschrieben, hallo, liebe Kommission, ich weiß nicht, worauf ich mich bewerben will, entscheidet ihr. Und dann wurde ich angenommen für freie Kunst. Und dann habe ich natürlich gedacht, it's meant to be. Ich werde jetzt Künstlerin und habe dann so vor mich hin studiert. Und dann war aber immer die Frage, die ich mir schon von Anfang an gestellt habe, wie verdiene ich damit denn irgendwann meinen Lebensunterhalt? Wie lebe ich davon? Und dann bin ich Mutter geworden und dann war eigentlich klar, es geht die Rechnung im wahrsten Sinne des Wortes geht nicht auf. Und ich hatte auch immer schon, auch während der Schauspielausbildung, habe ich Projekte mit begleitet mit Jugendlichen und wusste schon, ich bin da irgendwie, mir macht das auch Spaß, mit jungen Menschen zu arbeiten. Und trotzdem ist diese Institutionsschule natürlich mega unattraktiv erstmal, wenn man da in so einer Kunsthochschule ist und denkt, ah, ich bin wild und frei und ich gehe auf gar keinen Fall in dieses Gefängnisschule. Ja, aber das hat mich bereichert, dann tatsächlich die Entscheidung zu treffen. Und dann, als ich das dann entschieden habe, ich mache jetzt die freie Kunst, lege ich den Bachelor ab und dann mache ich sozusagen das Lehramt hinterher, war aber, also natürlich im Rahmen des Studiums war Platz für Kunst, aber eigentlich war ich so beladen mit anderen Sachen, dass die Kunst in den Hintergrund treten musste. Vor allem auch, weil dieses Kind dann da war. Irgendwann war noch ein zweites Kind da. Und dann habe ich schon, also ich habe immer schon auch geschrieben und das war auch ein Medium, was ich sozusagen immer weiter bedienen konnte, dann nachts auf der Handy, auf der Notizen-App. Und trotzdem ist da immer auch die Sehnsucht gewesen oder auch die Befürchtung, ja, ist das jetzt ein Verrat an mir selbst, dass ich jetzt diesen sicheren Weg eingeschlagen bin? Ich bin eigentlich gar keine Künstlerin. So. Ja, und jetzt bin ich so langsam, glaube ich, fängt das erst wieder an, dass Raum ist für die Kunst und dass das passiert und dass das stattfinden kann. Und trotzdem in einem Modus von immer diese Gleichzeitigkeit von allem. So, und das ist schon auch anstrengend und intensiv.
Ja, ja. Und da musst du dich zerteilen.
Genau, ja, genau. Und da muss man dann gucken, wo sind Räume, wo sind Lücken irgendwie in diesem dichten Geflecht von Leben. Und dann sind es vielleicht auch oft, oder jetzt die Arbeiten, die entstanden sind, das, also ich will es jetzt nicht runterspielen, aber es sind dann auch unaufwendige Sachen, die ich schnell machen kann, die vielleicht im Vorwege viel Überlegung bedürfen, aber das ist ja allgemein so. Also Kunst entsteht irgendwie im Kopf und dann kommt es irgendwie raus. Ja, und trotzdem bin ich auch so, ich bin so erleichtert, dass es wieder passiert. So, ja.
Total schön. Ich finde, das weckt man dir auch irgendwie an, dass du gerade auch strahlst. Ich freue mich auch total, das zu hören. Und ich finde das gar kein Runterspielen mit dem nicht so aufwendig, sondern ich finde, das ist eigentlich eine total smarte Herangehensweise an, was habe ich für Kapazitäten und wo stecke ich die wie rein und wie spiegeln die sich dann auch am Ende in der künstlerischen Auseinandersetzung wieder.
Ja.
Die Frage hinter dem Teilen ist ja überhaupt erstmal, warum ist es notwendig zu teilen? Also welche Umstände oder welche Strukturen erfordern eigentlich, dass man aufteilt, ne? Und ich meine, da gibt es ja ganz viele Sachen, wo man irgendwie sagen kann, ja, also Kinder ist naheliegend, ne? Natürlich ist irgendwie die Erwerbsarbeit, die klassische Idee der Erwerbsarbeit, sei es in der Kunst oder woanders, nicht gut vereinbar mit der Idee von Elternsein. Aber warum eigentlich nicht? Und was sind das eigentlich für, also welche Strukturen erfordern eigentlich, dass wir von so einer Teilung gleich ausgehen müssen? Oder wie könnte es vielleicht anders sein? Oder gibt es andere Bereiche der Gesellschaft, wo das vielleicht auch anders ist? Und, und auch weiter gefragt, wäre nicht vielleicht die Kunst sogar der Ort, wo es am ehesten vielleicht denkbar wäre? Hast du dazu einen Gedanken?
Ja, also natürlich ist das die neoliberale Erzählung von, wenn du das nur willst, dann kannst du auch alles schaffen, ne? Der wir alle irgendwie verfallen sind und denken so, ja, okay, dann muss ich es nur doll genug wollen. Und ich ertappe mich auch immer wieder dabei, dass ich denke, ja, du musst es halt auch richtig wollen. Du musst halt auch dann musst du es halt nachts machen. Oder dann musst du halt, keine Ahnung, irgendwie das Zwangs mehr dir in dein Leben pressen. Ich glaube, ich kann. Also ich hab die Antwort noch nicht gefunden, ehrlich gesagt. Ich bin dabei, die zu suchen. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, auch gnädig zu sich selbst zu sein und nachsichtig und eben auch das zuzulassen. Es darf eben auch einfach sein und es darf auch klein sein. Und es passiert ja eigentlich permanent was und dem Ausdruck verleihen und auch mutig sein. Also das Experiment zuzulassen und nicht zu denken, oh Gott, wenn es jetzt nichts wird, dann ist verschwendete Zeit, sondern den Versuch auch als Kunst sozusagen zu werten und gleichwertig zu sehen, wie ein Produkt, was dann am Ende vielleicht in der Galerie hängt. So. Das habe ich mir lange nicht erlaubt, weil ich dachte, okay, ich arbeite irgendwie 5 Tage die Woche und ich arbeite in einer Institution, die darauf aufgebaut ist, dass Menschen sich ausbeuten und das aus Leidenschaft machen und gerne machen und mehr arbeiten, als sie bezahlt werden. Und ich habe irgendwie 2 noch relativ kleine Kinder. Jetzt sind die schon so, dass man die gut abstellen kann irgendwo. Aber lange Zeit war das eben nicht so. Die brauchen mich eben auch. Ja, und ich glaube, man muss einfach die Erwartung, die man selbst an die Kunst oder an die Arbeit oder an die Mutterschaft ja auch hat, langsam aufbrechen und das verlernen, wie wir es eben gelernt haben. Und das musste ich auch vor allem in Bezug auf diese Mutterrolle, die ich eingenommen habe. Also, dass ich wirklich am Anfang schockiert darüber war, wie diese patriarchalen Strukturen, mit denen wir ja alle aufwachsen und die ich so gelernt habe, das überhaupt erstmal zu hinterfragen und nicht zu denken, ja, okay, ich bin jetzt Mutter, ich bin verantwortlich für das Kind, ich habe die Milch in der Brust und ich bin unersetzbar. Ich muss die permanent verfügbar sein, ich muss mich kümmern, ich bin die Trösterin, ich bin die Versorgerin. Natürlich ist da auch ein Partner, aber ich bin ja die Mutter, aus der dieses Kind gekrochen ist. Deswegen muss ich ja irgendwie noch andere Qualitäten mitbringen, die irgendein anderer Partner in dieser Beziehung nicht ausführen kann. Und das hat lange gedauert. Also eigentlich war das dann irgendwann an einem Grad der Erschöpfung, wo ich gesagt habe, es geht so nicht mehr weiter. Und trotzdem ist es jahrelang immer wieder Arbeit. Es ist immer wieder das Hinterfragen, wer ist zuständig, wer muss es machen. Müssen wir es machen? Müssen wir es so machen, wie wir denken, dass es gemacht werden muss? Und das ist so fest. Und genau mit der Kunst, also wenn ich dann konfrontiert bin mit einem Zitat von Marina Abramović, die sagt, ja, ich habe dreimal abgetrieben, weil ich kann entweder Mutter sein oder Künstlerin, dann denke ich natürlich so, oh Gott, das ist irgendwie jemand, zu dem ich aufschaue, wo ich denke, wow, die ganze Welt guckt da drauf, das ist eine Wahrheit, es muss aber nicht meine Wahrheit sein.
Das finde ich, ja.
Ja, nee, bitte unterbrich mich. Ja.
Ich wollte nur ergänzen, ich finde das so krass, weil das was ist, da habe ich mich auch schon mit ganz vielen anderen KünstlerInnen drüber ausgetauscht, dass einem das sehr früh im Studium auch schon begegnet. Ja. Und ich weiß noch, bei mir war es auch, glaube ich, im zweiten oder dritten Semester, wo mir eine Kommilitonin so eine richtige Standpauke gehalten hat, weil ich geweint habe, weil ich Liebeskummer hatte. Mhm. Und dann so, ja, ist doch, freu dich doch, dass der jetzt weg ist. Dann hast du jetzt endlich Zeit, du kannst eh nicht beides haben.
Ja.
Du kannst, und da ging es in Anführungsstrichen nur um eine romantische Beziehung. Ja. Eine Partnerperson und nicht um noch mehr wie Familie oder so.
Ja.
Und das war direkt klar so, nee,
ja,
das eine oder das andere.
Ja, absolut. Und dann habe ich ja noch den großen Fauxpas begangen, über meine Mutterschaft in meinen Arbeiten zu sprechen oder das genau dieses Problem zum Ausdruck zu bringen. So. Und dann war ich auch konfrontiert mit Professoren und Professorinnen, aber Professoren, die gesagt haben, mach mal lieber eine Therapie, als darüber Kunst zu machen, wen interessiert das? So. Und das bestärkt natürlich die Sorge, die ich sowieso habe, als Mutter, oh Gott, mein Kosmos dreht sich nur noch um diese Care-Arbeit, um diese beiden Kinder, die da sind und um meine Rolle als Mutter, wie langweilig. Und dann wird dir das so gesagt, aus so einer Machtposition heraus und dann ist das schwer, dabei zu bleiben und zu denken, doch, das ist relevant, was ich sage. Und jetzt, Gott sei Dank, wird es ja immer lauter, immer mehr Künstlerinnen sprechen genau darüber in ihrer Kunst und machen auf sich aufmerksam und verarbeiten das. Aber wenn du dann da mit Anfang 20 irgendwie sitzt und denkst, ja, ich will hier was behaupten und das ist ein Versuch und das ist ein Experiment und man ist vulnerabel und dann jemand sagt so, ach, das ist langweilig, das interessiert niemanden, dann ja, ist es eine Entscheidung zu sagen, okay, ich mache aber trotzdem weiter. Und es ist nicht so leicht. Ja.
Ja, wow, bin beeindruckt, weil es, also dahinter steht natürlich eigentlich, oder ich denke mal laut, was ich vorhin schon meinte, ne, das ist auch bezogen auf KünstlerInnen oder künstlerische Praxis, dass da niemand anderes ist. Also da ist eine Person und da drumherum ist ganz viel Freiraum. Mhm. Da muss man sich um niemanden kümmern, auch nicht um sich selber. Da muss man kein Geld verdienen, da muss man nicht schlafen, da muss man nicht essen, da möchte man auch keine Beziehung haben, da muss man sich nicht um die Eltern kümmern, da muss man sich nicht um Kinder kümmern, da muss man sich auch nicht politisch engagieren, so, da muss man eigentlich gar nichts machen, nur Kunst. Mhm. Und dann aber auch nur zu den Themen, wo die Professoren sagen, das ist interessant. Warum ist das so? Wäre die Einrichtung, die wir abbiegen könnten, oder im Sinne von sozusagen, was sind die guten Geschichten, die man erzählen kann? Wo ist es nicht so? Mhm. Gibt es diese Orte in unserer Gesellschaft oder diese Idee von Arbeit, Erwerbsarbeit oder auch Zusammenleben, wo das irgendwie besser geht oder gut geht? Wie sind deine Erfahrungen? Oder hast du das Gefühl, dass es in der Kunst auch wirklich machbar ist? Also, dass es gestaltbar ist? Ist das ein Ort, wo das vielleicht sogar leichter geht irgendwie?
Das habe ich immer gedacht und ich habe auch immer wieder die Hoffnung, dass es so ist. Ich glaube auch eigentlich daran, aber genau, so viel, also so viele Teile des Systems, in dem ich arbeite, lebe, bin, sind so starr oder vermeintlich so eng, dass es schwierig, also weil die Mehrheit sich immer noch dem so ergibt. Mhm. Und wenn man dann als Einzelne oder als Wenige versucht, dagegen zu arbeiten oder sich dagegen so aufzubäumen, dann fällst du auf und dann gibt es Reibung und dann wirst du in Frage gestellt, dann stellst du dich selber in Frage und denkst so, okay, dass der Aufbruch oder das Andersmachen, das kostet mich eigentlich noch mehr Ressourcen, als dass es mir eigentlich erstmal Raum schafft. Kann ich diesen Kampf gerade führen? Kann ich gerade laut sein? Habe ich die Kapazitäten? Habe ich die Ressourcen? So, das ist ja das große Problem mit den Eltern. Wir haben keine Lobby. Wir haben keine Zeit, auf die Straße
keine
zu
Kraft.
Gehen. Und keine Kraft. So. Ja, aber ich glaube schon, dass sich langsam was verändert. Also wie ich schon meinte, ne, immer mehr begegnet mir in meiner Bubble, in meiner Blase Bilder arbeiten, Statements oder auch in Form von Residencies zum Beispiel, ne, explizit für KünstlerInnen mit Kindern, die vielleicht nicht so über ein halbes Jahr oder so gehen, sondern zwei Wochen Residency mit Kinderbetreuung machen wir. So, kein Problem, ist irgendwie möglich. Wir sehen euch. Mhm. Das passiert jetzt langsam. Und das gibt einem ja schon Hoffnung, dass da auch ein Problem erkannt wurde, dass da eine Gruppe irgendwie die ganze Zeit hinten runtergefallen ist. Das heißt, ich glaube, es ist schon was in Bewegung. Ja, mal gucken, wie lange es dauert, bis man sich so ganz frei gespielt hat. Aber es geht, glaube ich, langsam los. Also hoffe ich.
Ich hoffe auch. Wobei es auch wirklich bemerkenswert ist, dass das Kämpfe sind, die ja seit Jahrzehnten schon laufen und vielleicht oder hoffentlich könnte man jetzt hoffnungsvoll sagen, in eine neue Phase übergehen.
Ich denke ja auch, dass die, also sehr ungerecht zu sagen, dass es nur ein Problem in der Kunst ist, weil es ist ja eigentlich ein grundsätzliches Problem in der Arbeitswelt. Also die Frage, dass oder die Möglichkeit, dass Eltern, insbesondere Mütter, die Möglichkeit haben, gleichberechtigt und selbstbestimmt zu arbeiten, ist ein gesellschaftsweites Phänomen, gesellschaftsweite Frage oder Aufgabe quasi, die im Raum steht und wo auch neue Forderungen formuliert werden, glaube ich schon. Und das Interessante ist ja immer, sich dann anzugucken, was haben wir denn in unserer Gesellschaft, was schon zur Lösung dieses Problems, um es mal jetzt so zu formulieren oder zu Entwicklung neuer Perspektiven, neuer Möglichkeiten, was schon da ist quasi. Ne, weil es gibt ja Kinderbetreuung zum Beispiel. Ne? Das ist dann sozusagen der Modus, dass man sagt, ich gebe mein Kind ab und dadurch kann ich erwerbstätig werden. Oder ich gebe mein Kind ab und dadurch kann ich künstlerisch tätig werden. Mhm. Das setzt aber voraus, dass du bereit bist, emotional, aber auch grundsätzlich in deinem Selbstverständnis als Eltern zu sagen, ja, ich möchte mein Kind auch abgeben.
Ja, genau. Und dann musst du aber auch, also ja, meine Kinder sind alle in die Kinderbetreuung gegangen und so, aber Kunst, die mir erstmal in unserem kapitalistischen System kein Geld reinspült, ist dann erstmal ein Luxus, ist ein Hobby. Will ich dann, also stelle ich mich dann hin vor meine ElternfreundInnen und sage so, ja, ich mache jetzt den ganzen Freitag bis heute Abend, gebe ich mein Kind in eine Betreuung. Ja, okay, das ist erst 2-3 Jahre alt, aber mir ist das wichtig, dass ich Kunst mache. Habe ich nicht geschafft. Ich habe gedacht, ich bin eine Rabenmutter, wenn ich das mache. Das ist doch irgendwie Geplänkel und wer weiß, ob dabei was rauskommt. Vielleicht sitze ich da auch nur 5 Stunden und es passiert gar nichts. Ich kann das nicht von mir rechtfertigen. Jetzt bin ich an einem anderen Punkt, aber jetzt sind auch meine Kinder größer. Das heißt, die Frage ist eine ganz andere oder das Gewicht. Jetzt kann ich die verabreden und weiß dann, okay, dann habe ich irgendwie den Tag frei und kann mir das erlauben, das zu machen. Und trotzdem ist es immer noch, hat es immer noch ein anderes Gewicht, als wenn ich sage, ja, okay, ich muss die irgendwie betreuen lassen, weil ich muss Lohn arbeiten, ich muss in die Schule, ich muss irgendwie Unterricht vorbereiten, bla bla bla. Weil da kommt dann am Ende des Monats Summe XY auf mein Konto. Und deswegen müssen die Kinder in diese Betreuung. So. Aber ja, ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das, ja, es hat ein anderes Gewicht. Es ist irgendwie immer noch nicht, auch in meinem eigenen Verständnis, nicht gleichwertig.
Ich finde Ich finde das auch spannend, wie du sagst, wie du diese Zeit dann nutzt oder auch dieses sich zu erlauben, vielleicht 5 Stunden da zu sitzen und über etwas nachzudenken, weil da ja auch irgendwie in der künstlerischen Arbeit selbst das immer so auch umkämpft ist, was als produktiv angesehen wird oder was als Arbeitszeit und was nicht oder wo das überhaupt stattfindet, weil irgendwie dieses Kunstmachen ja auch, das ist so ein bisschen, verläuft sich ja auch so. Man sitzt ja auch mal in der U-Bahn und hat eine Idee oder findet eine Lösung für etwas oder es sind diese ja auch sehr unbestimmten Zeiten und gleichzeitig ist aber so eine Atelierzeit ja doch was sehr Fokussiertes. Mhm. Und aber auch darin ist es okay, mal nichts vermeintlich.
Genau.
Nichts zu tun, was da nicht nichts ist. Ja. Also jetzt war ich auch gerade selber widersprüchlich.
Nee, aber ich weiß genau, was du meinst. Genau. Und das finde ich immer noch schwer, mir zu erlauben und vor mir selbst zu rechtfertigen. Zu sagen so, ja, ich war jetzt einen Tag im Atelier von morgens bis abends. Und vielleicht habe ich auch zwischendurch irgendwie eine Stunde Netflix gebinged. Und das ist aber auch okay. Also Pausen ist ja auch ein Thema. Gönne ich mir überhaupt eine Pause? So. Also weil ich vor mir selber dann, also die Diskussion in meinem Kopf dann losgeht, okay, also wenn, machst du jetzt eine Pause oder machst du jetzt Kunst? Was ist jetzt gerade wichtiger? So, ne?
Das ist insofern natürlich spannend oder interessant, weil ich sagen würde, die Voraussetzung, um Kunst zu machen, ist denken und fühlen. Hm. Ne? Und wenn du aber keine Zeit hast, um das zu machen, weil du die ganze Zeit entweder mit Kindern oder anderweitig irgendwie dein Überleben sichern musst oder das von anderen Menschen, das müssen ja auch nicht Kinder sein, es können ja auch pflegebedürftige Eltern sein oder irgendwie sowas, und du die ganze Zeit diese ganzen Bedürfnisse anderer jonglierst, ist ja erstmal gar keine Zeit da, um zu denken und zu fühlen. Mhm. Und das Besondere bei KünstlerInnen ist ja, dass sie nur dann gute Arbeit machen können, wenn sie sensibel sind. Mhm. Ne? Also ich beschreibe ja immer Kunst machen auch als so eine Art von Seismologie, ne? Dass du halt irgendwie um dich guckst und spürst, wo sozusagen etwas passiert. Das ist wie so ein weiterer Sinn, den man sozusagen hat. Wenn du den aber nicht schulst oder sozusagen durch dieses Denken und Fühlen quasi keinen Raum gibst, dann bist du irgendwann nicht mehr sensibel und dann kannst du auch gar keine Kunst mehr machen und dann hast du auch, also dann wird es schwierig und unangenehm, weil dann stehst du sozusagen da und hast, also spürst nur noch Druck. Mhm. Ne? Worauf ich also hinaus will, ist diese Zeitfrage irgendwie sich zu nehmen und zu sagen, ich nehme mir Zeit. Ich mache das durchaus auch, wo ich sage, ich mache jetzt gar nichts außer denken und fühlen, ist total gut, weil erst dann kann darauf aufbauend irgendwas weiteres entstehen, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also
ja, das wäre der Idealzustand. Also wie du gerade gesagt hast, läuft gerade diese Ausstellung in dieser Galerie und ich weiß das schon sehr lange und die Arbeiten sind aber an den 3 Tagen vor der Vernissage entstanden, weil das Leben einfach vorher stattgefunden hat. Und ich mir eben keine... Dann
bist du nicht die erste Künstlerin.
Und das ist eben, das entsteht ja auch im Kopf. Ne? Ich wusste ganz genau, was mache ich, was brauche ich dafür? Und dann auch, okay, wann mache ich das? Wie viele Stunden habe ich für das? Wie viele Stunden habe ich für das? Wo mache ich das? Aber dann denke ich auch so, also während ich da saß, in dieser Nacht an der Nähmaschine noch Angst hatte, wird der Druck rechtzeitig fertig, kann ich das morgen ab und bla bla bla. Und parallel eben dann auch noch wusste, ich muss dann aber auch noch 5 Stunden in die Schule, habe noch eine Fortbildung, la 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 la. Dachte ich so, wieso muss das so sein? Also ich weiß das seit, weiß ich nicht wie vielen Monaten, warum schaffe ich das nicht, mir zwischendurch dafür Zeit zu nehmen? Vielleicht wäre auch noch was anderes entstanden. Was ist das in mir, dass das so zurückhält oder dann, dass so Druck dahinter sein muss, damit es überhaupt stattfinden kann. Und so eine Not ja auch. Ne? Also dann kann ich auch in meiner Kernfamilie kommunizieren, so, ich habe dann diese Ausstellung, ich bin jetzt nicht mehr verfügbar, es ist ein Notfall. So, Mama muss jetzt Kunst machen. Dann sind die auch gnädig und sagen auch, ja, okay, Papa ist am Start, so, ne, sowieso. Und dann arbeiten wir irgendwie alle Hand in Hand und dann gibt es auch keine Konflikte. Also läuft der Laden, läuft dann so. Und trotzdem ist das so bis zur letzten Sekunde so ein krasser Stress, dass ich denke, ja, das ist auch irgendwie nicht optimal. Mhm. Also ja, ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die dann so arbeitet vor so Ausstellung, aber Da habe ich so gedacht, oh, wie viele Stunden hätte ich schon investieren können? Vielleicht hätte ich noch was anderes gefunden oder so, ne?
Ja, und wahrscheinlich hast du aber auch schon wahnsinnig viele Stunden vorab investiert, ja. Weil ich vermute mal, du wusstest schon vielleicht grob in der Richtung, was du an diesen 3 Tagen tust, oder?
Ja, genau.
Ich und das genau, ist ja auch schon
genau geplant. Ja, und hat dann ja auch alles geklappt, ist auch alles gut gegangen. Aber ich wünsche, also es ist schon ein Wunsch von mir, dass ich das verändere, dass ich irgendwie den Wert von diesen beiden Dingen irgendwie so auf eine Stufe kriege. Ich kriege es noch nicht hin, auch wenn ich das rational, kann ich das auch anderen raten. Also andere Freundinnen, denen kann ich auch sagen, sag mal, hä, das ist wichtig für dich.
Mach nicht so last minute, das kann ich dir gar nicht empfehlen.
Ja, genau.
Ja. Oder nimm dir Zeit oder mach Pausen. Oder dann sitzt du halt mal 5 Stunden im Atelier und machst nichts in Anführungsstrichen, aber denkst und fühlst und bist auf und sensibel. Und das ist wichtig, aber mir dasselbe erlauben?
Ja.
No way.
Aber ist es so, dass du sagst, okay, das muss sich wirklich ändern? Oder hast du einfach sehr, sehr hohe Ansprüche an dich selber?
Ich wünsche mir schon, dass sich das ändert. Also ich wünsche mir schon, dass sich so eine Praxis etabliert. Dass ich regelmäßiger irgendwie, was passiert.
Also routinierter.
Ja, genau. Mhm. Dass ab und zu mal so eine Arbeit abfällt, vom Tisch rollt. So. Weil, ja, wie ich meinte, ich habe so gemerkt, im Machen, trotz des Stresses, das ist so, so heilsam. Mhm. Also wirklich die eigenen Gefühle und Gedanken in eine Arbeit zu gießen und dann am Ende davor zu stehen und natürlich auch eine Resonanz darauf zu kriegen. Aber das ist dann eher so nochmal das i-Tüpfelchen. Aber selber die Welt zu begreifen, nochmal anders über den eigenen Ausdruck. So, das, ja, das tut gut. Das sollte jeder Mensch machen. Viel mehr.
Ja. Jetzt bist du ja mit der Schule eigentlich auch an einem Ort, wo man das jungen Menschen, Kindern ja schon beibringen könnte eigentlich auch, ne?
Ja.
Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Rahmen deiner Möglichkeiten ist, aber wenn man das selber schon nicht, oder ich habe es zumindest nicht gelernt, also mir hat niemand das beigebracht, dass man das vielleicht so machen könnte. Ich habe auch ein Kind irgendwie und so, musste mir das auch irgendwie hart irgendwie erschaufeln, sage ich mal, in der Carework, sicherlich als Vater nochmal was anderes als als Mutter, aber so. Wäre ja eben die Frage, wo sind die Orte in unserer Gesellschaft, an denen wir dieses Denken schulen können, verändern können? Auch die Idee von dem, was Kunst ist und wie sie entsteht, auch vielleicht, sage ich mal, in diese Richtung auch im Positiven beeinflussen können. Ist das bei dir in deiner Arbeit als Lehrerin, als Kunstlehrerin irgendwie ein Thema oder bist du da eigentlich in ganz anderen Lehrplänen-Dingern irgendwie drin oder verbindet sich das auf eine Art und Weise da auch?
Nee, also da kann ich auf jeden Fall allen Menschen, die überlegen, mache ich Lehramt oder ist es ein Korsett, kann ich die Angst nehmen? Ja, es gibt Lehrpläne, es gibt Bildungspläne, wo irgendwie auch Empfehlungen oder Vorgaben drin sind, die man beachten muss als Lehrerin, aber man hat auch wahnsinnig viel Freiraum und man kann denen so viel mitgeben in ihren Rucksack. Und natürlich nicht in allen Köpfen bewegst du was, aber man kann schon so eine Saat legen und die wächst dann und irgendwann erinnern die sich, ich habe damals mit Frau Vanier haben wir ja immer in den ersten 10 Minuten kreatives Schreiben gemacht. Automatisches Schreiben, so. So mache ich das über den Deutschunterricht, ne? Dass ich denen irgendwie diese Methoden rangebe und immer wieder sage so, wir schreiben jetzt, du schreibst jetzt einfach los, das, was dir kommt, worüber du gerade nachdenkst. Und es muss auch gar nicht unbedingt geteilt werden. Aber dass die sozusagen dann merken, oh, hat voll gut getan. Oder, krass, habe ich gar nicht gemerkt, dass das so in mir steckt. Oder ich habe irgendwie so ein sprachliches Bild gefunden. Oder scheint mich irgendwie zu bedrücken. Oder ich denke gerade über Dinge nach, die kann ich aber nicht im Gespräch äußern oder sowas. Ne? Und im Kunstunterricht ist es genauso. Also ich versuche schon, das gelingt mir natürlich nicht immer, aber ich versuche schon, denen mitzugeben, wie kann es um dich gehen in dieser Aufgabe? Also was kannst du aus dir schöpfen? Was interessiert dich? Weil das ist der Ausgangspunkt. Du, so von da geht's los. Und das ist natürlich eine persönliche Entscheidung und das ist auch ein Learning für mich. Also wie viel kann ich denen auch zumuten, was sie zeigen? Weil das ist schon auch ein krasses soziales Gefüge, in dem die da groß werden und in dem die sich ausprobieren. Und nicht immer ist das alles ganz safe für jeden oder für jede. Und da bin ich immer noch dabei zu lernen, wie kann ich Aufgaben dann stellen oder Angebote machen, die ja, beides zulassen. Also sich selbst zu schützen und trotzdem was von sich preiszugeben und da irgendwie ein Maß zu finden. Und das ist bei jedem anders. Also es gibt Jugendliche, die da total aufmachen und sagen, hier, das bin ich und das ist mein Abgrund oder das ist meine Sehnsucht. Und aber genauso gibt es junge Menschen, die sagen, nee, ich kann das auf gar keinen Fall hier in diesem Kontext zeigen. Und trotzdem dann aber einen Ausdruck, vielleicht auch für genau das Gefühl finden und sagen, nee, ich brauche aber einen Panzer. Und das ist ja auch was, was etwas über dich erzählt. Und das ist ja auch genau das, was mich interessiert, ehrlich gesagt. Also ja, wir können uns mit alten Meistern und so auseinandersetzen, wir können uns die Bilder angucken, wir können darüber sprechen. Und das ist auch wichtig, irgendwie zu gucken, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Aber was mich eigentlich interessiert, sind die. Und dass die ja irgendwann vielleicht sich auch mehr trauen, sich zu zeigen. Auch untereinander. Also dass dann innerhalb dieses Unterrichts irgendwie ein Raum entsteht, wo alle sich sicher fühlen. Das ist ja natürlich mein, das will ich unbedingt, aber das kann nicht immer gelingen. Und das muss man dann auch aushalten. Genau. Oder auch dann, also den auch zu, also genau, über den Kunstbegriff zu sprechen, mit denen auch zu besprechen. Kunst ist auch Texte schreiben. Also wenn da jemand ist, die sagt, ich kann überhaupt nicht zeichnen oder ich kann überhaupt nicht malen oder bla bla bla, das ist ja dann immer so das Erste, was die denken, was Kunst sein muss, dann sage ich denen, ich kann auch überhaupt nicht zeichnen, so wie ihr denkt, dass ich zeichnen können sollte, weil ich jetzt 10 Jahre Kunst studiert habe. Ich kann euch auch eine Zeichnung machen, aber es ist wahrscheinlich nicht das, was ihr erwartet, wenn ihr sagt, meine Kunstlehrerin hat mich jetzt gezeichnet.
Ein Strichmännchen.
Genau. Ja, und dann kann aber der eigene Ausdruck auch Text sein. So, und das ist, kann genauso viel wert sein wie eine krasse Zeichnung. So, es kann genauso tief gehen, genauso oberflächlich sein. Und das ist aber schon krass, was für einen engen Begriff von Kunst die haben in der Schule. Und ich habe ein super Kollegium und ich habe auch tolle KollegInnen, die das, glaube ich, auch genauso praktizieren wie ich, die das aufmachen wollen, ne? Und mit denen irgendwie dieses Enge von, ja, wir sind alle MalerInnen und wir müssen alle irgendwie perspektivisch korrekt zeichnen und naturgetreu und so, dass wir das so ein bisschen uns ja, abtrainieren und gucken, was ist da denn eigentlich noch? Versuche ich schon.
Ja, ich finde es auch total spannend, wie man so künstlerisches Arbeiten auch denken und verstehen kann, gerade in diesem Kontext Schule, Bildung, etwas über sich selbst zu lernen oder sich eben die Welt zu erschließen darüber. Und ich habe mich gerade gefragt, weil das klingt so, als hättest du da auch so ein sehr eigenes Konzept, was du denen vermitteln willst oder wie du mit den SchülerInnen arbeiten möchtest. Ist das was, was dir auch im Studium, in dem Lehramtsstudium schon so auf den Weg gegeben wurde? Oder gab es da Räume, so etwas zu entwickeln? Oder ist das was, was aus dir gekommen ist oder irgendwie du woanders hergeholt hast? Also wie hast du dir das erschlossen?
Also das Lehramtsstudium, ehrlich gesagt, war das auch alles wie so ein Rausch. Weil es ging dann wahnsinnig schnell am Ende. Ich hatte, als ich entschieden habe, ich mache Lehramt, war meine Tochter gerade 3 Monate alt und dann habe ich sofort angefangen, das zu studieren, weil ich ich hatte ein Stipendium über die Studienstiftung des deutschen Volkes und da war aber der Deal, na gut, wir finanzieren dich noch, aber du musst das super knackig studieren. Also jetzt ganz schnell, nicht noch lange warten. Und dann habe ich gesagt, okay, Deal. Deswegen ist so viel so meiner Erinnerung verschwommen. Aber was ich noch weiß, war schon auch einerseits der Frust von, könnt ihr uns jetzt mal beibringen, wie wir genau Lehrerin sein sollen? Weil das hat nicht stattgefunden, sondern, und das weiß ich jetzt im Nachhinein eher zu schätzen, was für eine Haltung habe ich eigentlich als diese Person, die in einem bestimmten Machtkonstrukt an dieser Stelle steht und Leuten sagt, hier, das ist etwas, was du wissen musst, das erwarte ich von dir, ich gebe am Ende eine Note, so, ich bewerte dein Tun, trotzdem will ich aber, dass du dich frei entfaltest, also es ist auch widersprüchlich irgendwie. Und da eine eigene Haltung zu finden, zu einerseits dem System, wie will ich damit umgehen, wie ernst will ich das nehmen, wie flexibel halte ich mich darin auch. Und genau auch sich diese Fragen eigentlich zu stellen. Und das verändert sich bestimmt auch immer wieder. Was für eine Lehrerin will ich sein? Was will ich denn, was die am Ende, wenn die sich dann mal zurückerinnern an den Kunstunterricht, was da hängen bleibt und was die behalten? Und das sind natürlich persönlich gesetzte Themen. Also ich spreche eigentlich, so wenn ich kann, über weibliche KünstlerInnen oder nicht männliche KünstlerInnen. Weil die Schulbücher sind immer noch voll von diesen ganzen Männern. Und das mit denen zu beobachten und zu gucken, guck mal hier, ist nicht so richtig im Gleichgewicht. Wir tun noch ein bisschen weibliche Kunst dazu, so weibliche Kunst. Wir gucken uns andere Sachen an, wir gucken uns zeitgenössische Sachen an. Ja, das ist schon ein Schwerpunkt, den ich vielleicht auch im Speziellen setze. Und das ist aber auch ein bisschen, weil ich es wahrscheinlich nicht so kann. Also so zeichnen und sowas, das mache ich mit denen, dass sie jetzt so lernen, wie zeichne ich ein korrektes Porträt oder so. Das langweilt mich auch. Und manche sind dann frustriert und sagen, wir wollen das aber lernen. Und dann sage ich, ja, kannst du auch. Du kannst auch ein Projekt machen, aber bring dir das selber bei. Es gibt so viel, es gibt Tutorials, es gibt irgendwelche Anleitungen im Internet. Das langweilt mich. Ich kann es nicht. Und ich finde auch nicht, dass es wichtig ist, dass wir in dieser begrenzten Zeit, die wir hier miteinander haben, damit Zeit vergeuden. So. Andere machen das anders, aber ich mache das halt so.
Ey, soll ich euch mal erzählen, wie das bei mir in der Schule war? Ist auch schon so ein bisschen her, ne? Ich bin 82 geboren, also ich bin 88 eingeschult worden und hatte dann aber bis in meinem Abitur 2001 immer natürlich Kunstunterricht, ne? Und ich glaube, bis zur Oberstufe, also 11. Klasse, war es immer so, wenn wir Kunstunterricht hatten, war es so, dass wir in den Klassenraum gekommen sind und dann hieß es, so, jetzt ist Kunstunterricht und haben alle die Tuschkästen rausgeholt.
Ja.
Das war der Normalstand und ich habe jedes Mal, wenn ich diesen Tuschkasten rausgeholt habe, gedacht, nein, bitte nicht, wann ist es vorbei, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, weil ich wirklich total untalentiert war und nicht, weil ich das irgendwie doof finde oder so, ne? Ich gucke mir das gerne an, wenn andere Leute das können, so wie Anne zum Beispiel.
Mhm. Aber das ist scheiße, ich war voll die Strebe.
Also Tusche vielleicht jetzt nicht, aber so malen halt, ich bin halt, ich habe keine Ahnung, sorry. Nee, aber genau, und gleichzeitig war es aber so, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo Musik eine total große Rolle gespielt hat oder wo Tanz eine große Rolle gespielt hat, aber das war nicht Kunst.
Ja.
Weil in der Schule war Kunst der Tuschkasten.
Ja. Ja.
So. Und bis ich verstanden habe, dass Kunst machen, also jetzt aus SchülerInnen-Perspektive, ja, Kunst machen nicht notwendigerweise Tuschkasten oder irgendwelche Stifte oder irgendwie irgendwas, was man irgendwo raufmalt ist, sondern dass es auch Musik machen oder wie du auch gesagt hast, sogar Schreiben, Tanz, Theater, all das irgendwie auch sein kann. Ich habe ohne Scheiß bis, also ich glaube, ich musste einfach volljährig werden, bis mir das als, oder ich habe noch im Studium habe ich noch Zeit damit gebraucht, um das zu verstehen,
ja,
dass das auch alles Kunst ist.
Ja.
Und ich finde es erstmal super gut zu hören, dass es LehrerInnen wie dich gibt, die dieses Bild hinterfragen, A, und B, so selbstbewusst sind, zu sagen, ich mache das anders, weil das C, die Möglichkeit ja eröffnet für SchülerInnen, egal wer sie sind, woher sie kommen, wie viel Vorwissen sie haben oder nicht und die Eltern da erstmal völlig raus sind, erstmal den Horizont aufkriegen, zu sagen, ich kann auch Kunst machen und das kann auch sein, dass ich dann singe oder schreibe.
Ja, ne? Genau.
Und das finde ich einen unglaublichen Fortschritt. Ich meine, natürlich ist es jetzt anekdotisch ein bisschen erzählt von mir. Und da würden wahrscheinlich viele meiner KunstlehrerInnen von 1990 irgendwie sagen, ja, Conny, so war das doch gar nicht. Aber ich habe so gefühlt. So,
weißt ja. Du?
Und ich, also mir scheint es da, also wahnsinnig viel passiert ist auch, oder?
Ja, also weiß ich nicht. Ich kenne jetzt erstmal nur unsere Schule.
Ja, so. Welche eigentlich?
Ich bin am Gymnasium Altona.
Cool.
Mhm. Genau. Ja, und wie gesagt, da habe ich auch großes Glück mit den KollegInnen, die auch wahnsinnig tollen Unterricht machen und irgendwie da die Köpfe aufmachen. Ja. Ja, und ich glaube, was mir wichtig ist, ist, dass die viel sehen. Also, dass ich denen Sachen mitbringe und sage, guck mal, was die gemacht hat. Lass mal drüber sprechen. So. Dass die möglichst viel sehen. Also, ich würde noch viel öfter mit denen in Museen gehen und Ausstellungen angucken und so. Das ist dann immer so, ja, wie oft darf man denn, dann muss man ausgeben. Also das hat dann immer so einen riesen Rattenschwanz, wenn man sowas machen will. Aber ja, ich bringe denen dann halt Abbildungen mit oder Videos oder was auch immer. Ja, damit die Sachen sehen, die so passieren um sie rum und wissen, aha, cool. Ich kann auch ein Video machen zu dem Thema, keine Ahnung, wer bin ich? So.
Mit dem Kunstmachen auch nicht nur so, dass du, das ist ja auch in dem Sinne in der Schule ja auch keine Berufsausbildung oder sowas, ne? Anders als jetzt das Studium oder so, sondern da geht es ja auch darum, bestimmte Fähigkeiten, sich eine Welt vorzustellen, auch zu lernen. Ne? Mhm. Und wie würdest du das beschreiben mit deinem Arbeitsalltag? Was lernen deine SchülerInnen eigentlich?
Ja, das ist eine schöne Frage. Also meine große Befürchtung war, als ich dann angefangen habe, so an der Schule zu arbeiten, so, oh Gott, dann ich muss ihnen so Grammatik beibringen und so perfekt zeichnen, das kann ich alles gar nicht. Und jetzt arbeite ich so ein paar Jahre in diesem Beruf und merke so, okay, was will ich, was die mit, ich möchte, wenn, das klingt vielleicht auch ein bisschen überheblich, aber ich möchte die zu besseren Menschen machen. Mhm. Ich möchte, dass wenn die da rausgehen, dass sie besser sind, moralisch, keine Ahnung, dass sie den Horizont erweitert haben, dass sie mit einem offeneren Blick durch die Welt gehen, als bevor sie da angefangen haben, auf die Schule zu gehen. Und dann ist es manchmal auch egal, ob jemand weiß, was der Konjunktiv 2 ist, sondern dann sind vielleicht die Stunden eher wichtig, wo wir drüber sprechen, warum fühlt sich hier gerade jemand ausgeschlossen oder wie fühlt sich das an, ausgeschlossen zu sein? Was ist das für ein Gefühl? Was können wir machen, damit sich alle gesehen fühlen? Was brauchen wir? Was braucht ihr? Oder eben dann Oberstufe genau zu reflektieren, was will ich von mir zeigen? Warum will ich eigentlich nicht alles von mir zeigen? Was ist das, was da auf mich einwirkt? Was kann ich machen, wenn ich mal das Gefühl habe, mein Gedankenkarussell hält nicht still? So. Und das sind ja dann auch Werkzeuge. Also ich will einfach, dass es denen gut geht und dass sie auf sich aufpassen. Und das merkt man auch, wenn ich jetzt so mit KollegInnen spreche, die so schon länger im Beruf sind. Ich glaube, dass auch die jungen Menschen, die jetzt so in der Oberstufe sind, die jetzt so 16, 17, 18 sind, die haben es verdammt schwer. Also das ist krass, was wir so auf Zeugniskonferenzen besprechen, wer irgendwie wirklich in Therapie ist, wer richtig struggelt, wer nicht schafft, zur Schule zu gehen, in einem privilegierten Stadtteil wie Altona. Und ich finde, da müssen wir hingucken, da müssen wir gucken, wie helfen wir denen, dass sie das packen. So, dass die weich mit sich sind, dass die auf sich aufpassen, dass wir nochmal abgleichen, was ist uns eigentlich wichtig, hier wir als Gesellschaft, die zusammenleben. Und das ist super idealistisch so, ne? Und ich kann nicht die Welt verändern, aber ich glaube, oder ich habe die Hoffnung, dass so in jeder Gruppe, vor der ich so stehe, irgendwann in diesen Jahren, die ich mit denen verbringe, bleibt dann vielleicht was kleben, so, worüber wir sprechen. Und dann habe ich schon gewonnen.
Voll.
Richtig schön.
Ja.
Ich finde ja auch bei Schulen nochmal so wertvoll, nochmal genau darauf zu. Also nochmal genau darauf zu gucken, was auch der wichtige Unterschied zum Beispiel zu sowas wie einer Kunsthochschule oder einer Uni ist, weil eben an der Hochschule, an der Schule sind eben alle, ne? Mhm. So jedenfalls bis zu einer bestimmten Klasse.
Ja.
Das heißt, dort werden ja die ganzen Samen gepflanzt, die dann später vielleicht aufgehen oder auch nicht. Während wir in Kunsthochschulen meistens die Chosen Few haben quasi, ja, die aufgrund von einem guten Bildungshintergrund oder guten Verdiensten der Eltern oder was auch immer irgendwie dieses Wissens- und Bildungskapital mitbekommen haben, um diesen Schritt gehen zu können, ist es in den Schulen so, das, was die meisten SchülerInnen irgendwann als Zwang erleben, aber eben eigentlich eine große demokratische Errungenschaft ist, da sind alle. Mhm. Und alle können lernen, Kunst zu machen. Mhm. Und alle können lernen, sich eine andere Welt vorzustellen. Und alle können in der Kunst lernen, sich da Gedanken darüber zu machen, wie die aussehen könnte. Mhm. Ne? Und da bietet eben die Kunst, und das ist dann egal, ob es dann eben der Tuschepinsel ist, mhm, oder der Stift, mit dem man schreibt, oder irgendwie das Kostüm, das man sich auf der Bühne anzieht, eben die Möglichkeit, diesen anderen Welten erstmal überhaupt nur zu denken und in 1, 2, 3 Stunden denken und fühlen zu entwerfen, ne?
Ja.
So.
Ja.
Und das ist schon was wirklich eigentlich total Großartiges an so einer Schule, wo ich mir auch eigentlich wünschen würde, dass das noch stärker noch als Qualität insgesamt in der Gesellschaft gesehen wird, und bin einfach nur super froh, dass es Menschen wie dich gibt, die das irgendwie so, also diesen Vibe haben irgendwie so.
Ja. Also ich hoffe, der bleibt mir erhalten. Keine mhm. Ahnung, wie lange mache ich das jetzt? 3 Jahre, 4 Jahre? Noch nicht so lange jedenfalls. Aber ja, ich erlebe das als wahnsinnig sinnstiftend, einfach vor denen zu stehen. Und dann, ich habe jetzt so meinen ersten Abiturjahrgang sozusagen verabschiedet. Und dann, was man dann danach auch von den Eltern dann noch so mitbekommt. Und dann, dass die dann nochmal sagen, weil natürlich kommen die nicht dann danach und sagen, oh, sie haben mir das und das beigebracht, ich erinnere mich noch daran. Aber dass die sich dann so bedanken oder sich freuen, wenn die einen wiedersehen irgendwo auf der Straße, oder dass die Eltern kommen und sagen so, oh, mein Kind hat immer so begeistert von ihrem Unterricht geredet, vielen Dank. So, ne? Und dann denke ich schon, ja, okay, cool, dann hatten die irgendwie eine gute Zeit. Und das finde ich wichtig, dass die da nicht sitzen und denken, what the fuck einfach, warum bin ich hier? Und klar gibt es auch Leute in meinem Kunstunterricht, die denken, oh Gott, wann ist es endlich vorbei? Ja, und ich glaube, das liegt einfach genau, wie du sagst, an diesem, was sie so als Zwang empfinden. Wir müssen hier irgendwie diese ganzen Stunden irgendwelche Sachen lernen, die wir jetzt, wo wir jetzt denken, dass, was soll ich damit in meinem Leben? Und es ist auch wahnsinnig viel und dicht und die machen sich unfassbar viel Druck und wollen alle irgendwie, keine Ahnung, eine Eins im Abitur machen und dann, was weiß ich was, studieren, um dann irgendwann genug Geld zu verdienen und eine Wohnung bezahlen zu können und. Das sind ja schon auch Gedanken, die sie sich machen. Ja, und trotzdem passiert das immer wieder. Immer wieder gibt es diese Momente, wo ich merke, ah, hier ist jetzt gerade was passiert. Oder wo im Nachhinein mir das zugetragen wird und gesagt wird, ja, irgendwie war das gut.
Ja. Und wissen die SchülerInnen eigentlich, dass du auch Künstlerin bist? Oder gibt es da so einen Austausch drüber?
Also ich glaube, dass ich immer sofort gegoogelt werde, ehrlich gesagt. So wie alle wahrscheinlich. Und von mir, also es gibt einiges zu entdecken über mich im Internet. Also auch alte Sachen. Und dann gab es auch schon mal so die ein oder andere Schülerin, die meinte, ja, ich habe da so ein Video von Ihnen gesehen. Und ich zeige denen auch Sachen von mir. Also zum Beispiel so meine erste Videoarbeit, die ich gemacht habe.
Welche war das?
Bei Katharina Pethke haben wir Fotofilme gemacht. Und ich habe einen Fotofilm gemacht über meinen Papa. Und ich habe letztes Jahr mit meiner Oberstufe, wollte ich auch eine Übung machen, die ich von Katharina kannte. Die sollten sich gegenseitig porträtieren anhand von 3 Fotos und einem Interview von 20 Minuten. So, das war die Aufgabe. Es durfte natürlich keine Musik verwendet werden. Und die sollten sozusagen mit dieser Interviewsequenz auskommen. Und dann die andere Person über diese Bilder und diesen Ton, den sie da haben, erzählen. Und da habe ich im Vorwege eben gedacht, das ist so eine persönliche Aufgabe und das erfordert auch wahnsinnig viel Mut. Die kannten sich gerade frisch in diesem Kontext von diesem Kurs. Und dann ist es eigentlich fair, wenn ich erstmal was von mir zeige. Und dann habe ich das gezeigt und das finden die auch cool. So, ne? Also das ist auch eine wahnsinnig persönliche Arbeit, die ich gezeigt habe. Und da bin ich auch mega aufgeregt, wenn das denn da läuft und dann diese 3 Minuten so auszuhalten und zu denken. Und danach sind die dann ja auch so, also dann war erstmal so Stille und keiner hat was gesagt. Und das war
ehrfürchtiges Schweigen.
Ja, oder da, ich denke dann natürlich so, oh Gott, die fanden es super peinlich. Die fanden es mega cringe. Aber dann kam schon auch Wertschätzung und so, oh krass, ja, und voll persönlich und so. Und ich so, ja. Genau, weil ich will ja auch authentisch sein in dem Moment und ich will auch was von mir zeigen, weil ich will auch, dass die sich zeigen. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn das irgendwie von beiden Seiten kommt. Also wenn ich sage, hier, das bin ich, das bin ich. Das ist meine komische Beziehung zu meinem Vater. Das sind meine Sehnsüchte, das sind meine Ängste, das ist meine Trauer. Das habt ihr jetzt hier von mir und ich vertraue euch und traue euch zu, damit angemessen umzugehen. Und genau das könnt ihr von mir erwarten. Und hoffentlich auch von allen anderen, die hier im Raum sitzen. Und dann ging das los und die haben ihre Filme gedreht und es war einfach so mega schön. Also wirklich. Weil die haben dann begriffen so, okay, das ist was ganz Wertvolles, was ich in den Händen halte. Also irgendwie dieses Material über einen anderen Menschen. Und ich behaupte dann eine Wahrheit über den und der behauptet eine Wahrheit über mich. Und ich muss das einerseits aushalten, dass da jemand diese Macht hat, ein Bild von mir zu machen, mit dem ich vielleicht nicht in allen Teilen einverstanden bin. Oder auch vertrauen, dass der so sensibel, vorsichtig damit umgeht, dass ich damit einverstanden bin. Dass ich immer auch die Möglichkeit habe zu sagen, nein, ich möchte das nicht oder stopp. Und genauso, genau, ich habe jetzt hier die große, schwere Aufgabe, ein Bild zu behaupten von jemandem und eine Wahrheit zu behaupten und zu sagen, das ist diese Person. So ist die. Das zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. Und wir haben dann so ein Screening gemacht im Kino, im Zeise-Kino und haben diese Filme alle hintereinander geguckt, haben noch ein paar MitschülerInnen von denen eingeladen. Und das war auch so ein Moment, wo ich so dachte, ach cool, ey, genau, ich will, dass genau das passiert. Dass die einerseits merken, was für eine Macht hat ein Bild? Was für eine Macht habe ich in so einem Prozess? Und wie ist es, das auch auszuhalten? Was gebe ich preis von mir? Wie werde ich gesehen? Wie will ich gesehen werden? So, und da haben die, glaube ich, unfassbar viel gelernt. Und dann denke ich schon so, alles andere. Egal, das war's. Also, das ist es, wofür ich diesen Beruf mache.
Hammer.
Klingt mega schön auf jeden Fall. Du hast ein Wort gerade gesagt, das ich richtig toll fand, nämlich so Vertrauen.
Ja.
Und den Zusammenhang hier dann mit Kunst eben herzustellen. Weil ich schon auch heutzutage eigentlich so das Gefühl habe, dass das oft etwas ist, was irgendwie als Wert verloren geht. Ne? Also Kunst als Möglichkeit, um Vertrauen zu schaffen. Und zwar nicht nur zwischen KünstlerInnen und Publikum, sondern auch dem Publikum untereinander. Also gemeinsam etwas zu sehen, zu hören, zu erleben und das als einen Moment zu erleben, der persönlich ist, der intim ist und den man aber nur dann an sich ranlassen kann, wenn der Rahmen, in dem man das erlebt, einer ist, dem man vertraut. Mhm. Und so ein Rahmen ist eine Ausstellung, ist eine Theateraufführung, ist auch eine Kunsthochschule und ist eine Schule natürlich auch. Ne? Und ich glaube, das ist eben auch die große Kunst, eben wenn man als Lehrerin arbeitet oder als Professorin oder auch als Künstlerin eben, immer wieder sich darüber Gedanken auch zu machen, wie schaffe ich eine Umgebung, in der dieses Vertrauen entstehen kann. Mhm. Ne? Damit die Leute, weil Vertrauen ist ja ein schönes Gefühl, oder? Also es ist ein gutes Gefühl, wenn man das, wenn du irgendwo hingehst und merkst, hier, es gibt andere Leute, die kenne ich gar nicht, egal ob es jetzt andere MitschülerInnen sind oder andere Leute auf irgendeiner Vernissage. Aber durch das, was ich hier sehe und erlebe, entsteht hier eine besondere Atmosphäre, eine besondere Umgebung, eine besondere Art von Vertrauen. Ich glaube, das ist so etwas, was so einer Gesellschaft mega doll helfen kann, irgendwie. Und da hat eben Kunst und dann in der Schule, glaube ich, im Besonderen so eine super große Rolle, weil dort ist die Chance, dass sie das lernen, dass es gut sein kann, in Kunst zu vertrauen. Ne? So.
Ja. Ja, und auch einander. Ne? Mhm. Also, und das, wenn das passiert, dann ist das wirklich ein großes Geschenk, weil es ist eigentlich, es ist eine Mammutaufgabe, weil teilweise sitzt du dann vor 28 SchülerInnen in einem Raum, die vielleicht zusammengewürfelt sind, nicht im Klassenverbund zusammen sind und dann willst du so eine Atmosphäre herstellen, dass du sagst, okay, hier passieren Sachen, wir probieren Sachen aus und wir wollen Sachen zeigen, ohne dass sich jemand irgendwie doof fühlt oder beurteilt oder so von den anderen, sondern genau, es soll eine Atmosphäre herrschen, wo wir einander vertrauen, wo wir nicht das Gefühl haben, hier lacht mich jetzt gleich jemand aus oder so. Ja, und wenn das passiert, dann ist es mega, aber das passiert nicht immer. Und dann musst du, oder dann habe ich das Gefühl, es ist wahnsinnig schwer, das zusammenzuhalten, immer wieder uns daran zu erinnern, was ist das hier für ein Raum? Wir wollen irgendwie, dass alle sich gut fühlen, dass alle sich gesehen fühlen, dass wir uns nicht irgendwie beleidigen oder so. Oder auch nur, also es kann ja schon ein Blick sein, der jemanden zutiefst verunsichert und vielleicht lähmt. Und das nächste Mal zeigt sie nichts mehr. So. Und dieses Gewicht klar zu machen, das, also ich meine, die sind in der Pubertät, die haben tausend andere Sachen, das Gehirn funktioniert einfach in manchen Stadien des Erwachsenwerdens nicht so zuverlässig und auf manchen Bereichen gar nicht. Und dann ist es auch was, was mich wahnsinnig frustriert. Also das ist auch so ein rotes Tuch für mich, wenn Leute Sachen teilen und dann ist ein Kichern im Raum oder so. Und da kriege ich wirklich die Krätze. Das ist für mich das Allerschlimmste. Das wissen die auch mittlerweile, dass das bei mir wirklich gar nicht geht, bei anderen bestimmt auch nicht. Aber da, genau, also weil ich das so wichtig finde, dass die das lernen. Also, und dass sie auch lernen, sie können richtig tiefe Verletzungen verursachen mit so einem Verhalten, wenn sie das Vertrauen brechen in dem Moment. Und es lässt sich nicht so einfach wieder kitten. Ich weiß nicht, ob man das immer, das kann man nicht immer schaffen. Ich hoffe, dass es immer wieder funktioniert. Mal sehen.
Wir kommen langsam zum Ende des Gesprächs. Habt ihr LehrerInnen, wenn ihr an eure eigene Schulzeit zurückdenkt, wo ihr denkt, die waren total wichtige Türöffner für euch in Sachen Kunst?
Ja.
Willst du anfangen, Anne?
Grüße gehen raus an Frau Haders.
Ja, Frau Haders, danke. Sehr gut.
Ja, die war nie meine Kunstlehrerin, aber die hat eine Theater-AG gegründet.
Siehst du, da haben wir das Theater bei dir doch.
Mhm. Ach, stimmt. Verdammt, erwischt. Ja, erwischt. Ja, und irgendwie, also es ist mir jetzt erst, also es gibt bestimmt auch noch andere Beispiele, da werde ich dem jetzt auch nicht gerecht, aber als so ein Denken, Nachdenken über, wie das auch zusammengeht oder was so Kunst sein kann und auch im Theater irgendwie alles Mögliche vom Bühnenbild, Kostüm und ist ja alles immer sehr DIY an der Schule. Auch sehr cool und sehr viel über die eigenen Grenzen gehen. Also auf eine Art in einem positiven Sinne sich sehr stark herausfordern. Also wenn ich mir jetzt manchmal angucke, was ich da gemacht habe, das wird mir heute, glaube ich, nicht mehr passieren. Also
so
das,
gut oder so schlecht?
Das Aber-Solo auf der Schulbühne.
Das klingt ja ehrlich.
Genau, aber ich glaube, das war ein positives Beispiel irgendwie für eine Person, die irgendwie, ja, so in diesem künstlerischen Unterricht ja, wichtig war, denke ich mal.
Ja, ich habe auch also zwei, wo ich direkt dann denke, Frau Menell, die war meine Theaterlehrerin auch. Und ich habe, bei uns gab es dann eine Theater-AG, an der habe ich immer teilgenommen. Und wir haben tatsächlich dann auch an so Landeswettbewerben und so, wurden so eingeladen, das weiß ich noch, und sind dann so rumgetourt, das war mega. Und ich meine, die Schauspielerei hat ja auch viel zu tun mit jetzt dem LehrerInnenberuf, ehrlich gesagt. Ist auch eine Bühne und es ist auch Publikum, was da steht und manchmal zuhört, was man sagt. Gespannt. Und dann Frau Schöneich, die war meine Kunstlehrerin in der Oberstufe. Und da erinnere ich mich auch an so Aufgaben wie, wir sollten so ein Buch gestalten über mehrere Wochen und immer einen Text schreiben und ein Bild machen von dem, der Sache, dem Gegenstand, dem Menschen, den wir als erstes sehen an diesem Morgen. Und ich erinnere mich immer noch an diese Aufgabe. Ich glaube, ich habe auch irgendwo noch dieses Buch. Und da dachte ich so, da habe ich auch gemerkt, so okay, Texte schreiben, das ist irgendwie auch was, worüber ich mich gut ausdrücken kann. Und dieses auch schnelle, nicht durchchoreografierte, nicht super krass inszenierte Schnappschuss und das irgendwie versammeln als eine Arbeit, ja, das hat auch so meinen Kunstbegriff nochmal erweitert. Und die ist wahnsinnig viel mit uns in der Ausstellung gegangen. Das weiß ich auch noch. Sehr viele Exkursionen. Vielen Dank, Frau Schöneich.
Mega cool. Soll ich auch noch erzählen?
Ja, bitte. Ja. Ich war auch bei dir.
Rolf Walbach, mein Deutschlehrer. Brecht gelesen und von ihm gelernt, was es heißt, Kunst zu machen und gleichzeitig antifaschistisch zu sein.
Sehr gut.
Period.
Ja. So irgendwie. Also wie gut ich das geschafft habe und wie befähigt ich davon. Aber diese Perspektive ist überhaupt für mich das erste Mal aufgegangen.
Ja.
Und das ist wegen der Schule. Und das war richtig, richtig gut und wertvoll. So. Ja.
Ja. Ja. Ja, guck, und das möchte ich, dass irgendwann Leute irgendwo sitzen und sagen, ja, Frau Wanley war das für mich damals.
Mhm. Ja.
Wird so sein, wie ich mir ziemlich sicher.
Sein, ja.
Ja. Hey, danke, Badrie.
Ja, sehr gerne.
Ganz
vielen Dank,
cool,
dass ich hier sein durfte.